Also man muss mal unterscheiden zwischen den Meilensteinen und den Grenzsteinen. Man schaut sich da an, ein Meilenstein sagt aus, zu welchem Zeitpunkt ungefähr 50% der Kinder eine Aktivität zum Beispiel können, sagen wir jetzt einmal krabbeln oder gehen. Und ein Grenzstein ist dann der Zeitpunkt, wo ca. 90% der Kinder das erreicht haben. Und da heißt es immer noch nicht, da passt was nicht, sondern dann schaut man einfach mal genauer drauf.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die dir die Fragen stellt. Hast du dich schon mal gefragt, ob dein Baby im richtigen Alter anfängt zu krabbeln oder zu laufen? Vielleicht hast du gesehen, wie das Nachbarskind schon frei läuft, während dein eigenes Kind lieber noch robbt und krabbelt. Und du fragst dich, ob das normal ist? Oder du bist in die Spielgruppe gegangen und hast bemerkt, dass dein Kind Schwierigkeiten hat, kleine Dinge zu greifen, während andere schon ganz geschickt mit Bausteinen spielen. Diese Fragen und Sorgen, und das ist die gute Nachricht, die sind völlig normal und auch völlig legitim, wenn es um die motorische Entwicklung unserer Kinder geht. Denn sie ist ein wichtiger Teil des Großwerdens und des Selbstständigwerdens unserer Kinder. Und in dieser Folge von Gesund und Glücklich tauchen wir deshalb in dieses Thema ein und wir klären, was sind denn die typischen Meilensteine in der motorischen Entwicklung unserer Babys und Kinder? Wann ist es Zeit, genauer hinzuschauen? Und wie können wir Eltern, wir Großeltern, die Kinder in jeder Phase bestmöglich unterstützen? Und genau diese Fragen werfe ich der Dame an den Kopf, die mir jetzt gegenüber sitzt. Sie ist Expertin genau für diesen Bereich. Sie ist Physiotherapeutin für Babys bis zum Jugendlichen, quasi bis zum 18. Geburtstag. Sie hat ihre Praxis in Rohrbach und in Ottensheim. Herzlich willkommen, Katharina Kapfer.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Und ich meine, diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, die kommen dir wahrscheinlich jetzt bekannt vor aus deiner alltäglichen Praxis.
Oh ja, täglich. Die Eltern kommen oft mit ganz vielen Sorgen, mit Bedenken und da ist einfach in der Praxis oder in der Therapie der Platz, dass man die klären, dass man drüber redet. Genau. Und der aus der Welt schafft.
Wie bist du denn überhaupt zum Thema Physiotherapie gekommen und dann eben auch auf diese Spezialisierung, dass du gesagt hast, ich kümmere mich ganz am allerliebsten um die ganz Kleinen?
Angefangen hat es so, dass ich grundsätzlich ausgebildete Kindergärtnerin bin und aber dann schon im Laufe vom Ende der Ausbildung gemerkt habe, die große Gruppe im Kindergarten ist irgendwie nichts für mich. Ich würde mich aber auf eine einzelne Person spezialisieren und habe dann das Physiotherapiestudium begonnen. Und nach einem kurzen Ausflug in die Erwachsenentherapie bin ich dann zurückgekehrt zu den Kindern und habe als erstes in einem Reha-Zentrum für Kinder und Jugendliche gearbeitet und eben dann nebenbei die Selbstständigkeit begonnen und jetzt ausschließlich in der Praxis, wo ja alle möglichen Diagnosen und Altersgruppen dabei sind, aber einfach ein ganz großer Teil die Kleinen, die Säuglinge sind mit unterschiedlichen Diagnosen.
Genau. Das klingt nach der perfekten Kombination, ausgebildete Kindergärtnerin und dann eben Physiotherapeutin für Kinder. Da kann man ja eben auch auf diesen pädagogischen Background wahrscheinlich in der Therapie manchmal zurückgreifen.
Oh ja, ich finde, das ist ganz wichtig oder ist mir persönlich wichtig, einfach da nochmal ein ganz anderes Hintergrundwissen zu haben. Ich kann da aus der Erfahrung natürlich aus den Praktika im Kindergarten schöpfen. Immer wieder nur einen Austausch mit meinen Kolleginnen aus der Kindergartenzeit. Und da kann man einfach ganz anders an die Arbeit mit den Kindern herangehen.
Denn Kinder sind eben nicht nur kleine Erwachsene, sondern sind eben durchaus anders zu behandeln, nämlich von der psychischen Seite kommend und von wie man spricht man mit den Kindern, genauso wie eben dann in der Therapie selbst. Wer kommt denn jetzt eigentlich zu dir? Es sind wahrscheinlich die Eltern, die jemanden in Schlepptau haben. Wer ist das?
Genau, es sind die Eltern mit Säuglingen, schon ab der zweiten Lebenswoche teilweise, das kommt ganz auf die Diagnose drauf an, mit leichten bis schweren Beeinträchtigungen, ob das jetzt Schädeldeformität ist, Klumpfüße, also Fußdeformitäten verschiedenster Art, Klumpfüße, Kletterfüße, Hüftproblematiken, das Kind hat einfach eine Lieblingsseite, das ist was ganz Häufiges, dass die Kinderärztin bei der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung merkt, hey, das Kind schaut nur auf eine Seite, vielleicht ist auch die Eltern schon aufgefallen und sie haben schon ein bisschen versucht, das zu beheben oder auch die andere Seite attraktiv zu machen.
Genau, den Kopf einfach mal umheben. Ja, das probiert man dann immer. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Da denkt man sich, mein Kind schaut nur nach rechts. Ich lege es mir so hin, dass er nach links schaut und irgendwann schaut er wieder nach rechts. Genau. Dann macht man sich schon die ersten Sorgen.
Ja, voll. Und da schauen wir dann einfach in der Therapie, wie ausgeprägt ist das wirklich? Wo kommt das her? Ist die Bewegung vom Kopf irgendwie eingeschränkt? Hat das andere Ursachen? Ist das einfach Lieblingsseite aufgrund von der Lagerung, weil es zum Beispiel im Alltag einfach wirklich so eine Position gibt, wo das Kind im Alltag liegt oder wie es getragen wird und sich das dadurch entwickelt hat. Und dann werden halt die Eltern angeleitet, es werden Übungen gesucht, die sie daheim auch umsetzen können, also dass das jetzt nicht mega kompliziert ist für sie. Und dann begleitet man einfach den Prozess, bis dass das wieder weg ist. Eben jetzt einmal an dem Beispiel von der Schädelasymmetrie. Aber es kommen natürlich auch Eltern zu mir mit Kindern, die eine Entwicklungsverzögerung zum Beispiel haben, die Meilensteine, wie du es vorher schon erwähnt hast, nicht erreichen oder nicht zu dem Zeitpunkt erreichen, wo sie es erreichen sollten. Und dann sind natürlich die Sorgen ganz, ganz groß. Wo führt das hin? Wann kann sie es? Wie können uns die Eltern unterstützen? Und ich therapiere eben nicht nur das Kind, sondern immer die ganze Familie dazu, die Eltern, teilweise auch die Großeltern, die Geschwister haben eine große Rolle. Das ist auf jeden Fall ganz ein großer Unterschied zur Physiotherapie mit Erwachsenen, dass ich nicht nur einen Patienten da habe, sondern ein ganzes Konzept Familie.
Dieses ganze Umfeld, das da mitarbeiten kann und natürlich auch möchte, wenn man möchte ja gesunde Kinder haben, die sich gut entwickeln. Wie einfach oder schwierig empfindest du es, mit Kindern zu arbeiten?
Also für mich ist natürlich schon hin und wieder mal herausfordernd, aber eigentlich relativ einfach.
Weil nicht jedes Kind findet das wahrscheinlich voll super, was du da machst. Die denken sich vielleicht auch, oh, das ist wer Fremder, was macht die mit mir?
Ja, also das ist bei der Therapie mit den Kindern auf jeden Fall eines der wichtigsten Dinge, dass man einmal Vertrauen gewinnt in die ersten Therapien, einfach mal eine Beziehung aufbaut. Einer sagt, hey, das ist was Lustiges, wir können da auch spielen. Also Spiel ist wirklich essentiell in der Therapie mit Kindern. Man muss die Therapieinhalte immer irgendwie in das Spiel verpacken, weil sonst interessiert es nicht. Ich kann da nicht hingehen und sagen, so, und heute machen wir das. Dann habe ich einfach verloren. Dann ist das doch kein. Dann ist es sicher schwierig zum Arbeiten. Aber ich lasse mich halt dann einfach auf die Situation mit den Kindern ein. Schauen wir mal an, was sind heute die Interessen? Wo liegen allgemein gerade die Interessen von den Kindern? Sind es gerade mehr die Dinosaurier? Ist gerade Anna und Elsa irgendwas in dem Bereich? Und schau, dass ich über die Schiene dann einfach motiviere, die Eltern mit einbeziehe und aus dem Ganzen dann einfach ein gemeinsames Spiel mache und dann irgendwo so heimlich meine Therapieinhalte verpacke.
Klingt total spannend. Sprechen wir mal über diese Meilensteine. Was sind denn so diese Dinge, was muss denn ein Kind, und jetzt sage ich muss im breitesten Sinne, weil das möchte man auch dazu sagen, also es ist total wertfrei, die Entwicklung. Und das ist ja in Wirklichkeit das Schöne, jedes Kind hat so seinen eigenen Zeitplan. Und jeder, der selbst Kinder hat, der weiß, wenn es mit einem Jahr noch nicht geht, Kindern, naja, das macht ja noch im ersten Schritt gar nichts. Aber was wären denn so aus deiner Sicht, so vielleicht mal mit der Grobmotorik mal anfangen, was wären so die Meilensteine der Kinder in welchem Alter?
Also man muss mal unterscheiden zwischen den Meilensteinen und den Grenzsteinen. Man schaut sich da an, ein Meilenstein sagt aus, zu welchem Zeitpunkt ungefähr 50% der Kinder eine Aktivität zum Beispiel können, sagen wir jetzt einmal krabbeln oder gehen. Und ein Grenzstein ist dann der Zeitpunkt, wo circa 90% der Kinder das erreicht haben. Und da heißt es immer noch nicht, da passt was nicht, sondern dann schaut man einfach mal genauer drauf. Und zum Beispiel eben, wie du jetzt gesagt hast, mit einem Jahr kann das Kind noch nicht gehen und dann gibt es ja irgendwo Stress und jeder fragt, läuft es jetzt schon?
Das ist die Frage, die beim ersten Geburtstag eines Kindes einfach kommt. Wenn man sagt, jetzt ist er ein Jahr oder ist sie ein Jahr alt, na kann es denn schon gehen?
Genau, und dann werden noch diverse Hilfsmittel verwendet, wie so Lauflernwagerl und andere Dinge. Und eigentlich braucht das Kind einfach nur Zeit und den richtigen Rahmen und eine motivierende Umgebung, eine Umgebung, wo sie sich wohlfühlt. Und dann erreicht es jeden Schritt von selber. Das ist einfach neben dem, dass eine Entwicklung ganz, ganz individuell ist, auch die selbstständige Entwicklung ganz, ganz wichtig. Und eben mit 18 Monaten wäre dann eigentlich erst der Meilenstein, der Grenzstein, Entschuldigung, wo ein Kind gehen sollte ungefähr, oder wo man halt dann einmal schaut, hey, passt irgendwas nicht, man mit dem Kinderarzt oder Kinderärztin drüber spricht, vielleicht einfach in der Physio mal abklärt, ein paar Ideen gibt, wie man es unterstützen könnte, und dann erreicht es vielleicht eh, und sonst geht es einfach nur weiter in Abklärungen. Aber zwischen einem Jahr und 18 Monaten ist halt schon ein riesengroßer Zeitraum. Und der kann lang werden für Eltern.
Oh ja, oh ja. Vor allem eben, wann die Fragen von außen kommen. Das ist ja das, was dann, oder eben man die anderen Kinder sieht, die eben schon fröhlich herumlaufen. Also eben gehen, das wäre so ein Meilenstein, sagen wir mal, wo man sagt, zwischen eben, man, es gibt ja welche, die gehen mit 10 Monaten schon.
Ja, das wäre dann so der letzte, wo jetzt sagt, so die Entwicklung von der Geburt bis zum freien Gehen. Da haben aber noch ganz viele andere Meilensteine dazwischen. Also so mit der Bauchlage kann eben schon relativ früh gestartet werden. Da ist natürlich das Kopfheben nur ziemlich schwierig. Das wäre dann so der erste, kein richtiger Meilenstein, aber einfach einmal so der erste Anhaltspunkt für Eltern, dass so mit 4 Monaten den Kopf halt wirklich auch halten können, vielleicht schon ein bisschen früher, noch nicht ganz so hoch, und dann wirklich so mit 6 Monaten lassen, ganz hoch haben und einmal die Umgebung richtig gut erkunden können und auch wirklich für ein paar Minuten halten können. Das wäre so der erste Schritt, auf den man mal schauen kann, was man eben mit der Bauchlage super üben kann. Und dann der richtige erste Meilenstein ist so das Drehen mit circa 5 bis 7 Monaten und dann das Weitere mit Robben und Krabbeln, eben ganz, ganz individuell, irgendwo zwischen 6 und 10 Monaten, aber dass sie sich halt mit einem Jahr einfach irgendwie fortbewegen können, und dann später nur das Aufsetzen, so ab 9 bis 12 Monaten, also mit 12 Monaten wäre da dann eigentlich der Grenzstein definiert, und dann das freie Gehen so ab 12 bis 18 Monate, also da ist wirklich ganz lange Zeit, dass sie den Schritt erreichen.
Das Thema Sitzen ist ja insofern auch interessant, weil das ja auch zusammenhängt mit dem Thema Essen. Ja. Also das heißt, dann wird gefragt, na, stillst du noch oder isst das Kind schon? Dann haben wir schon wieder die nächste Frage, die daherkommt. Und Essen tun die Kinder halt irgendwie leichter, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn sie schon sitzen können. Und das spielt ja auch irgendwie so. Und dann versucht man es hinzusetzen oder irgendwie zu halten. Was soll man denn jetzt tun? Jetzt reden wir so ein bisschen über diese Babyphase. Wie kann man denn das Kind unterstützen, und braucht es diese Unterstützung in dieser frühen Phase überhaupt?
Ich unterscheide in der Therapie immer ganz klar zwischen dem Hinsetzen zum Spielen, wann das Kind noch nicht selber sitzen kann, das bitte nicht. Also da soll das Kind einfach selber sich bewegen, die Erfahrung machen, weil es ja ganz wichtig ist, dass es den Erfolg hat. Es hat jetzt gelernt, sich selber aufzusetzen, und freut sich natürlich, ja, es macht Erfahrungen, und dann aber wieder das Sitzen beim Essen eben, wo es natürlich dann meistens in einem Hochstuhl zum Beispiel drinnen sitzt oder am Schoß der Eltern. Im besten Fall einfach in einem Hochstuhl, weil es wesentlich praktischer ist. Und da muss man ganz klar unterscheiden, dass das dann natürlich kein Problem ist. Man muss jetzt nicht warten, bis dass sich das Kind selber aufsitzt, das zum Essen beginnt, sondern für die kurze Zeit der Esssituation ist das natürlich dann überhaupt kein Thema, wenn das Kind im Hochstuhl sitzt.
Sprechen wir noch ein bisschen über die Bauchlage. Da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Naja, das Kind soll sich selbst umdrehen lernen. Die anderen sagen, na, fürs Kopf halten, sofort mal gleich auf den Bauch legen. Was ist denn da so deine Empfehlung? Wie wichtig ist denn diese Bauchlage eigentlich?
Ganz, ganz wichtig. Also die Bauchlage ist eben für die weitere motorische Entwicklung ganz wichtig, dass die Nacken- und Rückenmuskulatur gekräftigt wird. Und es ist aber natürlich zu unterscheiden, in was für einer Situation die Eltern das Kind auf den Bauch legen. Gerade mit der Back-to-Sleep-Kampagne, das Vermeiden vom plötzlichen Kindstod, ist aufgekommen, dass die Kinder eigentlich ausschließlich in der Rückenlage gelegen sind, zum Schlafen natürlich. Aber es hat sich dann ein bisschen eingeschlichen, dass die Kinder auch im Alltag sehr viel auf dem Rücken liegen und dadurch eben dann ganz viele so Schädel Asymmetrien entstanden sind, dass es einfach eine Lieblingsseite gibt und man das Kind halt dann einfach gerne zu einer Seite schaut und dadurch dann der Hinterkopf auf einer Seite abflacht und das dann therapiebedürftig wird. Dem kann man einfach schon mal ganz toll entgegenwirken, wenn man das Kind in der Wachphase, wenn es begleitet ist, wenn es beobachtet wird, immer wieder auf den Bauch legt und so lange, wie das Kind das halt aushält. Natürlich muss man es ein bisschen bespaßen in der Zeit, nicht mit dem Handy, sondern mit irgendwelchen Kuscheltiere, irgendwas, was scheppert, was, ja, wo sie was tut. Kontrastquarten zum Beispiel sind für so kleine Säuglinge wirklich ganz was Interessantes, einfach weil sie das super wahrnehmen können, den Unterschied zwischen hell und dunkel. Und da werden die Augen oft richtig groß. Und dann kann man die Bauchlage auch schon mal ganz lang aushalten und das einfach so als Ritual in den Alltag mit einbauen. Zum Beispiel jedes Mal nach dem Wickeln. Natürlich sind die Phasen oft ein bisschen kurz zwischen Essen, Schlafen und irgendwie gerade unzufrieden sein. Aber wenn man da irgendwo ein Ritual findet, dass man das immer wieder einbaut, dann tut man der motorischen Entwicklung des Säuglings schon mal ganz was Gutes.
Ab wann kann ich damit starten?
Ja, eigentlich gibt es da keine Grenze. Man kann ab dem ersten Tag jetzt eigentlich starten, aber natürlich muss man da jetzt nicht sofort aus dem Krankenhaus raus und da jetzt jeden Tag ganz strikt die Bauchlage, sondern wenn man zusammengefunden hat, wenn man sich sicher fühlt mit dem Umgang mit dem Baby, dann kann man das einfach so in die ersten 2-3 Wochen schon mal irgendwo ein bisschen probieren, mal länger, mal kürzer, schauen, wie reagiert das Kind drauf und das dann einfach in den Alltag integrieren.
Vor allem, weil man ja auch beim ersten Kind eben mit ganz vielen Dingen beschäftigt ist, wie du gesagt hast, immer zusammenzufinden. Also da muss man sich selber eh mal sortieren und schauen, wie man zurechtkommt. Ja. Also da tut sie ganz schön was in diesen ersten Tagen. Und dass man halt dann irgendwann, wenn man den Kopf vielleicht ein bisschen freier hat, man denkt, ja, das passt so halbwegs.
Genau, da ist die Bauchlage sicher nicht an allererster Stelle, wenn man da jetzt heimkommt und mal alles andere muss da Vorrang haben.
Jetzt gibt es natürlich auch Themen, wo man sagt, okay, die beeinflussen die motorische Entwicklung, weil vielleicht eine Frühgeburt da war, weil es vielleicht eine Komplikation bei der Geburt gegeben hat. Was sind da so Beispiele, wo du deine Erfahrungen gemacht hast?
Ja, zum Beispiel eben die Frühgeborene treffe ich auch ganz häufig in der Therapie, beziehungsweise die Eltern mit den Frühgeborenen, wo man einfach schaut, auf welchem Entwicklungsstand befindet sich das Kind gerade. Wichtig ist bei dem Frühchen, dass man immer das korrigierte Alter berechnet. Man muss da, wenn das Kind zum Beispiel 8 Wochen zu früh gekommen ist, muss es natürlich nicht im Alter von 4 Monaten das kennen, was andere Kinder mit 4 Monaten kann. Also was ein anderes Kind mit 4 Monaten kann. Aber dann tut man einfach immer die 8 Wochen weg und schaut dann, was müsste es oder sollte es jetzt ungefähr kennen. Und da ist ganz oft einfach, dass die noch ein bisschen schwach sind. Sie sind eine lange Zeit im Krankenhaus. Es sind viel Kabel überall rundherum. Sie haben einfach nicht die Möglichkeit, die motorische Erfahrung zu machen oder die Bewegungserfahrung wie andere Kinder einfach in der ersten Zeit. Sie sind, der Muskeltonus ist einfach nur relativ gering. Ja, und dann schaut man sich, wo ist das Kind gerade da, wie können die Eltern die motorische Entwicklung unterstützen. Oft ist dann vor allem im ersten Lebensjahr einfach nur die Infektanfälligkeit ganz hoch. Dann haut sie es wieder zurück, weil es krank sind, 2 Wochen und einfach schwach sind und nicht die Erfahrung machen können wie andere. Und da merkt man es halt dann einfach, dass einfach oft nur ein bisschen länger brauchen wie andere.
Gibt es so Tipps für Eltern von Frühchen, wo du sagst, das sollte man generell könnte man diese Übungen vielleicht einbauen oder wären da so Dinge, die man vielleicht, ja, wie man so unterstützen könnte?
Einerseits trotzdem auch mit der Bauchlage, so gut wie sie es halt aushalten, die immer wieder in den Alltag integrieren. Sonst halt viel verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten geben, also so für die sensorische Wahrnehmung Materialien anbieten, Massagen. Das von den Materialien her kann es ganz unterschiedlich sein. Das muss jetzt nicht irgendwas Hochkomplexes sein, sondern einfach weiche Tücher, ein bisschen rauere Tücher an den Fußsohlen, an den Handflächen. Das in den Spielalltag einfach integrieren, wo sie es greifen können. Dann so Hände und Füße zusammenführen in der Diagonale. Ist natürlich jetzt da ein bisschen schwierig zu erklären.
Ich glaube, wir können es uns vorstellen. Also rechtes Händchen zum linken Beinchen.
Genau. Oder auch immer wieder in die Seitlage. Es muss nicht ausschließlich die Rückenlage oder die Bauchlage sein. Mal in der Seitlage positionieren und da dann spielen. Oder über die Seite natürlich auch aufheben, damit es jedes Mal die seitliche Rumpfmuskulatur, dass jedes Mal die seitliche Rumpfmuskulatur aktiviert wird. Und so kann man in den Alltag ganz viele verschiedene Kräftigungsübungen sage ich jetzt mal, einbauen.
Und in Wirklichkeit ist ja das, was man aus irgendwie einem natürlichen Anspruch ohnehin macht. Oder man beschäftigt sich mit dem Kind, man greift es an, man tut es ein bisschen herum.
Genau.
Also dass einfach diesem Instinkt einfach auch folgen, dass man mit dem Kind, wie man so schön auf Oberösterreich sagt, ein bisschen herumwurschtelt.
Ja, genau. Also natürlich da jetzt übers Mikrofon ein bisschen schwer zu erklären. Für alle, die da noch näher interessiert sind, wird es dann im Frühling was mit Video geben, einen Online-Kurs für die Eltern, eben genau zu dem Thema, wie kann ich das Kind bestmöglich in der motorischen Entwicklung unterstützen. Und da geht es dann auf jeden Fall ein bisschen leichter, sich da Tipps zu holen.
Genau. Jetzt waren wir so bei der Bauchlage und so bei den ganz, ganz Kleinen. Und dann gibt es ja Kinder oder ja auch noch ja Kleinkinder, die nie krabbeln, bevor sie laufen lernen. Und dann, da gehen ja die Meinungen auch, das Kind muss zuerst gekrabbelt haben, damit es dann irgendwie gut ausgebildete Motorik hat. Aber es gibt welche, die tanzen einfach nicht.
Genau. Und zwar circa 10-15% aller Kinder, sagen die Studien, dass das Krabbeln komplett auslassen und das passt. Es ist okay. Es gibt einfach Kinder, die lassen das Krabbeln völlig aus. Es gibt da, die machen das später, die holen das nach, die ziehen sie aus dem Ruppen direkt auf, laufen los und dann irgendwann ist das Laufen zu langsam. Dann krabbeln sie doch, weil es einfach schneller geht. Und so individuell, wie wir vorher schon gesagt haben, dass die motorische Entwicklung ist, so individuell sind eben auch nicht nur die Zeitpunkte der Meilensteine, sondern auch die Reihenfolge. Manchmal wird was übersprungen und ja, so hüpft es hin und her.
Ah, da können sich ganz viele wahrscheinlich jetzt zurücklehnen und sie denken, puh, alles gut, mein Kind, auch wenn es nicht gekrabbelt ist, ist noch alles in Ordnung und alles im grünen Bereich und muss man noch keine Sorgen machen. Jetzt haben wir ganz viele über diese Grobmotorik gesprochen. Es gibt natürlich aber auch die feinmotorischen Dinge. Was wären denn da so diese Meilensteine, die mein Kind erreichen kann?
Wenn wir da auf die ganz Kleinen schauen, also ist in der Therapie immer so ein Zeichen, das erste aus der Feinmotorik, dass sie die Hände zusammenbringen, ungefähr mit 12 Wochen, also das heißt in der Körpermitte die Hände zusammennehmen, dann einmal mit 4-5 Monaten noch was greifen, die Spielzeug greifen können, die Hand wirklich öffnen und wieder schließen und dann später, so mit 9 Monaten bis 12 Monate circa, den Pinzettengriff, dass dann wirklich jedes Futzelchen, was am Boden liegt, sehen und aufheben, egal wie gut man putzt hat.
Die finden alles.
Genau. Und das wären so im ersten Jahr mal die Meilensteine.
Und das erreichen Sie wahrscheinlich auch von ganz alleine oder kann ich Sie da auch irgendwie unterstützen?
Also gerade wenn es noch ganz, ganz klar sind, so in die ersten Schritte, dass die Hände in der Mitte zusammenbringen, kann man es in so einer Nestchenlagerung positionieren, wo die Schultern angenähert sind oder halt erhöht sind, die Beine erhöht sind. Da kann man es auf dem eigenen Oberschenkel ablegen oder auch in so einem kleineren Stillkissen hineinlegen, wie eben in so ein Nestchen. Und dann ist der Rumpf wesentlich entspannter. Sie haben nicht so viel, sie müssen nicht so viel Kraft aufwenden, dass sie überhaupt einmal in der Rückenlage bleiben können und da das Gleichgewicht finden, sondern haben halt dann einfach genug Kraft und Stabilität, dass zum Beispiel die Hände zusammenführen können, dass zu den Füßen greifen können. Das ist so mal die erste Lagerung, was man da zum Beispiel machen könnte. Mhm. Und ansonsten einfach, wie vorher schon erwähnt, die Umwelt so gestalten, dass einfach selber ausprobieren kann. Die Kinder lernen immer durch Versuch und Irrtum und je mehr was ausprobieren können, umso mehr Vernetzung gibt's im Kopf und umso schneller lernen sie.
Jetzt sind wir über das erste Lebensjahr, irgendwie haben wir uns drüber gerettet, haben es geschafft. Aber es hört ja nicht auf. Also sie beginnen ja dann irgendwann zu hüpfen. Dann ist immer diese wahnsinnig interessante Frage, ab wann kann denn mein Kind den Stift richtig halten? Also im Sinne von nicht mehr so mit der Faust, sondern tatsächlich so, wie es dann zum Schreiben auch notwendig ist, dass sie schulreif sind. Machen wir dann noch so einen kleinen Ausblick in der Entwicklung. Was sind dann da noch so Meilensteine und vielleicht auch Zeithorizonte? Wo sagt, das sind noch Dinge, die sind ungefähr in diesem Zeitrahmen zu erreichen.
Ja, in der Grobmotorik kommt natürlich dann als nächstes mal so das Laufen, Treppensteigen, wo dann mit 2 Jahren einfach mal mit Unterstützung das Treppensteigen zum Beispiel möglich wird und so mit 3 Das ist dann wirklich selber kennend oder einfach in Begleitung. Und auch beim Stift halten, dass mit 2 Jahren dann einmal, egal wie, aber dass zumindest Linien malen können und wunderschöne Kritzelbilder. Und die steigert sich dann einfach so im Kindergartenalter, dass das immer wieder verfeinert wird. Und dann so im Schulanfänger, mittleres Kind, Schulanfängeralter, dann auch den Stift so halbwegs gut halten können, dass sie bereit sind für die Schule. Da schauen die Ergos dann noch eh einmal drüber.
Aber eben auch da macht man sich Gedanken, wenn das andere Kind schon super Ausmalbilder malt und das eigene irgendwie nur mit der Faust eben am Werken ist, wo man sich denkt, das sollte das Kind nicht eigentlich schon können.
Ja, aber da gibt's ganz, ganz große Unterschiede zwischen den Kindern. Einfach manche sind die Grobmotoriker und turnen da herum und kraxeln irgendwelche Bäume auf, was du denkst, ui, vielleicht ein bisschen gefährlich, aber sie können es einfach und sind dafür nicht so die Tischsitzer und malen gerne aus oder spielen irgendwelche Kartenspiele. Und andere sitzen dafür liebend gerne am Tisch, können sie ewig beschäftigen, malen die schönsten Bilder. Ich habe es in meiner eigenen Kindergartenpraxis dort, also in die Praxisstunden gesehen, da haben die Kindergartenkinder schöner gemalt wie ich. Also ganz, ganz eindeutig. Und die turnen halt dafür einfach nicht so gern. Wenn sie im Turnen sind, ja, sind das halt die eher ruhigeren und es ist einfach so.
Also da gibt es einfach Unterschiede. Würdest du sagen, das hat auch was mit dem Buben und Mädchen zu tun, dass man da irgendwie Unterschiede sagen, die Buben sind halt einfach eher die bewegungsfreudigeren, die laufen müssen, die Mädchen eher die, die eben gerne am Tisch sitzen, weil das ist schon so ein Klischee, das man irgendwie im Kopf hat.
Jein. Die Burschen haben natürlich schon teilweise einfach mehr Energie, in der Therapie auch, aber grundsätzlich, wenn ich so drüber nachdenke, welche Patientinnen und Patienten, das ich habe, ist eher ganz, ganz individuell.
Und natürlich auch in dieser Phase kann man als Eltern ganz viel tun und die Kinder eben animieren, so die diversesten Dingen, natürlich auch um die Motorik zu fördern. Und da stellt sich natürlich dann schon auch die Frage, wo hört denn Förderung auf und wo fängt die Überforderung dann auch an? Wie würdest du sagen, wie schaffe ich denn da das richtige Ausmaß auch?
Also ganz wichtig ist immer, dass man es spielerisch gestaltet, die Förderung, und sie einfach auf das Kind einlässt, beziehungsweise das Kind immer gut im Blick hat. Ist es jetzt wirklich nur voll motiviert und macht es dem Kind Spaß oder ist es eher schon ein Kampf und die Eltern wollen da mehr irgendwie gerade was fördern und erreichen als wie das Kind. Und da kann ich dann eigentlich ganz gut abwägen. Auch wenn das von außen relativ anstrengend wirkt und das Kind hat aber voll den Spaß dabei, dann passt es. Und wenn man aber merkt, hey, da geht gar nichts oder nichts mehr, dann ist einfach Zeit für eine Pause. Und man muss halt auch wie immer irgendwie gerade individuell schauen, wo liegen die Interessen, mit was kann ich es holen, wo kann ich es motivieren, mit welchen Themen, wie kann ich das in das Spiel einbauen und dann gelingt es sicher am besten.
Jetzt haben wir vorher ja über die Entwicklungsverzögerungen der ganz Kleinen schon gesprochen. Was wären denn so Entwicklungsverzögerungen bei den etwas Größeren jetzt, also aus, weiß nicht, ab 1-2 Jahren, die dann auch wirklich zu dir kommen? Was wären so Beispiele?
Da kommen dann einfach Kinder zu mir, die Unterstützung brauchen beim Aufsetzen, beim Aufziehen, beim Gehen lernen, wo in der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung einfach schon auffällt, da stimmt was nicht oder das Kind kann den Meilenstein nicht selbstständig erreichen, hat da einfach irgendwo, braucht Unterstützung in der motorischen Entwicklung und da geht's aber dann eher oft einmal auch in Richtung Ursachenforschung, hat das Kind einfach wirklich gerade nur ein bisschen Unterstützung braucht und schafft den restlichen Weg dann selber oder zum Beispiel auch einfach nur einen schwierigen Start ins Leben gehabt, oder steckt wirklich mehr dahinter, irgendwelche neurologischen Diagnosen, Erkrankungen, wie auch immer. Das ist halt dann wirklich ein längerer Prozess, wo dann auch die Kinder länger in der Therapie betreut sind, dann auch andere Spezialisten, Ärzte herangezogen werden und da dann die Ursachen suchen. Aber das ist dann trotzdem eher der seltene Fall.
Und da im Zweifelsfall dem Kinderarzt, der Kinderärztin vertrauen oder sich anzuvertrauen, einem Experten, einer Expertin, wenn man sich halt nicht ganz sicher ist. Und wer ist sich schon richtig sicher? Auch bei den eigenen Kindern weiß man es oft nicht.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn wer Sorgen hat, einfach mal beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin ansprechen, dass irgendwas aufgefallen ist und lieber einmal zu früh oder einmal zu viel als zu wenig. Auch zur Physiotherapie kommen, mal drüber schauen lassen, dann nochmal einen Kontrolltermin und ein paar Ideen mitkriegen, wie kann man das Kind unterstützen, dass man es dann wirklich ganz, ganz individuell auf das eine Kind nochmal anschaut, was kann man da machen und genau.
Was würdest du zum Abschluss Eltern raten, die sich einfach Sorgen machen, weil von allen Seiten, das ist oft auch einmal die ältere Generation, die natürlich so Glaubenssätze drinnen hat, die sagt, das Kind muss mit einem Jahr gehen können und das müsste das Kind ja schon können, wenn man so bombardiert wird auch und sich vielleicht eh nicht ganz sicher ist. Was würdest du Eltern raten?
Einfach sie selber mit dem Thema, so wie da jetzt im Podcast, damit auseinandersetzen, dass man einfach beruhigt ist und sie nicht selber stressen lässt. Mal anschauen, okay, wie viel Zeit hat das Kind jetzt wirklich? Es ist okay, wenn es erst mit 18 Monaten geht und das dann dem Gegenüber auch genauso kommunizieren. Hey, mein Kind ist jetzt ein Jahr, es hat nur lang genug Zeit, aber wenn andere Kinder das kennen, die Entwicklung ist ganz, ganz individuell. Und das nehme ich so hin und fertig.
Da gehört übrigens auch das Sprechen lernen dazu, fällt mir gerade ein. Das ist ja auch sowas, wo man immer gefragt wird, und redet das Kind schon, spricht schon die ersten Wörter? Hat das eigentlich was auch mit der motorischen Entwicklung zu tun?
Ja, schon. Natürlich, die Motorik ist das Erste. Die erste Möglichkeit, wie das Kind die Umwelt erkundet, wie die eigene Körperwahrnehmung stattfindet und wie es die Umwelt halt erfahren kann und begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch kann man sich dann vorstellen, entstehen immer mehr Verbindungen im Gehirn, wie so ein riesengroßes Netzwerk, also so ein ganz großes Spinnennetz quasi. Und je mehr, was das Kind sensomotorisch erfahren kann, umso größer wird das Netzwerk immer und hat dann natürlich auch Vorteile in der sprachlichen, in der kognitiven, in der emotionalen Entwicklung und ist einfach so die Basis für die weiteren Schritte dann.
Also es ist ein ganz, ganz großes Zusammenspiel unterschiedlichster Faktoren. Ich sage vielen Dank für diese Einblicke, unglaublich spannend und ich finde auch ein bisschen beruhigend, dass man sich eben keinen Stress machen muss, wenn mein Kind halt das noch nicht kann. Die Zeitfenster sind unglaublich groß, wie ich herausgehört habe.
Ja, schau, also das Kind hat Zeit, es braucht Zeit und einfach ganz viel Raum für die selbstständige Erfahrung und dass man dem Kind einfach die Zeit gibt und die Umgebung bietet, dass es sich selbstständig entwickeln kann und dann wird alles recht.
Und das wünschen wir natürlich allen da draußen, die zuhören, die Kinder haben oder eben Enkelkinder oder Nichten-Neffen oder Geschwister. Also das ist ja wirklich das ganze Umfeld, das man eben braucht, auch für diese gute Entwicklung. Zum Abschluss stelle ich dir noch eine Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Auf jeden Fall Bewegung. Egal ob jetzt Sport, nur ich allein beim Laufen gehen oder in guter Gesellschaft, auch mit meinen kleinen Patientinnen und Patienten, beim Kinder-Yoga oder sonstige Übungen, das ersetzt oft schon mal das Fitnessstudio.
Genau, weil man da mittendrin steckt. Und das tut gut. Da gibt's eben auch wundervolle Folgen von Gesund und Glücklich, wenn es ums Thema Bewegung geht. Also gerne auch einmal hineinhören. Ich sage vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank, hat mir sehr gefreut.
Und ich empfehle an dieser Stelle natürlich auch immer die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, immer mittwochs den Gesundheitsteil, wo wirklich ganz, ganz viele verschiedene Themen behandelt werden. Gerne unsere ganzen bisher erschienenen Podcast-Folgen nachhören. Da ist echt viel dabei, auch nicht, wenn man immer selbst betroffen ist, aber es geht auch ein bisschen um Allgemeinbildung und eben auch Vorsorge, um eben nicht erst krank zu werden. Alle zu finden auf nachrichten.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt, freuen wir uns, wenn ihr reinhört. Und in diesem Sinne sage ich, lies und hör was Gescheites. Bis zum nächsten Mal.